Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den an diesem Sommersamstag. Daniela Honigmann begrüßt Sie am Mikrofon und lädt Sie ein zu einer weiteren Folge unserer Serie Prag sendet in die Welt, 90 Jahre im Äther. Wir blicken darin auf die Geschichte unseres Senders zurück. Der dritte Teil trägt die Überschrift Mikrofone gegen Panzer. Und Sie ahnen sicher schon, dass es dabei um die Zeit des Prager Frühlings und dessen Niederschlagung im August 1968 geht. Vorbereitet hat die Folge neben Jaromír Marek, diesmal Martina Schneibergova, und ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche halbe Stunde.
This is Radio Prague.
Radio Prag International.
90 Jahre im Äther.
Die zweite Hälfte der 1960er Jahre wird oft als eine Zeit des Tauwetters bezeichnet. Das politische Klima entspannte sich und die Stimmung war von Hoffnung geprägt. Auch beim tschechoslowakischen Rundfunk, einschließlich den Sendungen für das Ausland, breitete sich der Reformgeist aus. Die Tschechoslowakei öffnete sich der Welt und die Welt öffnete sich uns. Die Zeit der ideologischen Verengung neigte sich dem Ende zu. Als sich das berühmte Theaterensemble Laterna Magica 1964 auf den Weg zu einem Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall machte, lud Radio Prag dessen Leiter Václav Kašlík ans Mikrofon ein. Und ihn hinderte nichts daran, die US-amerikanischen Kollegen zu loben.
Amerikanische Partner zajišťovali každý detail.
Die US-amerikanischen Partner haben jedes Detail überwacht, fast jeden einzelnen Schnitt, denn dieser spielt, wie Sie wissen, in den USA eine große Rolle. Es darf keine langweilige Minute geben, immer vorwärts, vorwärts und dem Höhepunkt entgegen.
In allen tschechoslowakischen Medien blieb die Zensur in Kraft und Radio Prag war keine Ausnahme. Trotz der sichtbaren Entspannung änderte sich das Vokabular und der Tonfall nur langsam. Zu hören etwa in den Worten von Anton Kormann, der 1966 an die kommunistische Machtübernahme erinnerte. Die Sendung war für tschechische Emigranten in den USA bestimmt.
Vielen bei euch gefiel das nicht, weil wir damit einen Strich durch eure eigenen Pläne zogen. Bald zerfiel die Kriegskoalition, die im Kampf gegen Hitler euer unvergesslicher Roosevelt mit Churchill und Stalin schuf. Einige Monate vergingen und schon floss das Blut von Unschuldigen in Korea. So sah die Lage aus. Wir wollten darum unsere lieben Landsleute in unseren Sendungen zeigen, wie wir denken und was wir machen. Bisher haben wir von euch nur sehr wenige Informationen erhalten. Diese kamen sehr unregelmäßig. Ihr hattet wiederum keine neuen Nachrichten von uns. Wir kannten einander nicht gut. Darum haben wir uns auf jeden Brief und jedes Wort von euch gefreut. Dies war für uns ein Beweis dafür, dass euer Interesse für die alte Heimat trotz Dulles und McCarthy nicht geringer geworden ist.
Und dann kam es.
Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá!
Im März 1968 belegte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei die Aufhebung der Zensur. Der Prager Frühling begann. Auch Radio Prag, das bis dahin ausschließlich der Verbreitung sozialistischer Ideen gedient hatte, begann frei zu senden. Pavla Jasajriová, die 1968 in der französischen Redaktion für die Sendungen für Afrika arbeitete, erinnert sich.
Der Prager Frühling war schon ein Ereignis. Plötzlich erschienen verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, wir sahen uns italienische Filme an. Es war eine schöne Zeit, insbesondere für einen jungen Menschen war es eine wunderbare Zeit. Natürlich haben wir über alles gesprochen, über Dubček sowie den Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Und wir freuten uns.
Fiel das in Hören auf, als sich der Sendestil im Vergleich zu früher änderte? Haben Sie darauf reagiert?
Natürlich haben sie reagiert. Soweit ich mich erinnere, waren aber nicht alle Reaktionen positiv. Wie kann man aber von Menschen, die irgendwo in abgelegenen Gegenden auf dem Lande leben, erwarten, dass sie verstehen würden, was politische Änderungen in Europa bedeuten?
Die Erinnerungen von Pavla Jasajriova lassen sich durch Briefe bestätigen, die an die Auslandssendungen gerichtet waren. Hörer in Europa sowie Landsleute in den USA begrüßen im Allgemeinen den neuen Kurs der tschechoslowakischen Politik und auch die Art und Weise, wie die Auslandssendungen darüber berichteten. Hörer in Lateinamerika oder auch in Afrika betrachteten den Wandel mit einer gewissen Verlegenheit.
Zu den verblüffendsten Reaktionen kam es in Ländern Lateinamerikas und Afrikas, insbesondere in jenen, die den Prozess der Dekolonialisierung durchlaufen hatten und in denen anschließend die Auslandssendungen ein beträchtliches Betätigungsfeld vorfanden, das Meinungsbild zu beeinflussen. Und plötzlich klangen die Sendungen anders. Es herrschte sogar eine bestimmte Ungewissheit darüber, ob das Land in die richtige Richtung steuerte. Auch die Reaktionen der Hörer dürften sich von denen im Rest der Welt unterschieden haben.
Sagt der Leiter des Archivs des tschechischen Rundfunks, Tomáš Duvka. Während die Hörer in der sogenannten Dritten Welt die Änderungen nicht verstanden, begriffen die kommunistischen Führer in den Nachbarländern diese nur allzu gut und betrachteten sie mit Missfallen. In der DDR ordnete Staats- und Parteichef Walter Ulbricht sogar an, Störsender gegen die Auslandssendungen des tschechoslowakischen Rundfunks einzusetzen. Dies geschah bereits Anfang Mai 1968. Das war etwas völlig Beispielloses unter den Bruderstaaten. Der damalige Leiter der deutschen Redaktion, Bedřich Utic, erinnerte sich im Gespräch für das Zeitzeugenprojekt Paměť národa.
Als Ulbricht zu einem offiziellen Besuch in Prag weilte, wurde auf einer Pressekonferenz die Abschaffung der Zensur in unserem Land erörtert. Er sagte, wir brauchen nichts abzuschaffen, in unserem Land gibt es keine Zensur. Natürlich habe ich das 3- oder 4-mal ausgestrahlt und gesagt, auf Wunsch von Hörern, bei denen Störungen aufgetreten sind, wiederholen wir die Erklärung von Genosse Ulbricht. Das waren natürlich Dinge, die sie wütend machten. Als der tschechoslowakische Außenminister Hájek von einem DDR-Besuch zurückkehrte, machte ich ein Gespräch mit ihm. Danach sagte er, er habe den Großteil seiner Zeit damit verbracht, sich Beschwerden über unsere Sendungen anzuhören.
Die Sendungen für das Ausland erhielten durchgehend viel Hörerfeedback. Während des Prager Frühlings nahm die Hörerzahl aber noch weiter zu. Menschen in der ganzen Welt interessierten sich für die Ereignisse in der Tschechoslowakei, was sich in einer Flut von Briefen widerspiegelte. 1968 stammte der Großteil der Briefe aus den deutschsprachigen Ländern und aus Frankreich. Einen Brief schickte auch Paul-Marie Lantoin.
Dort steht, ich wünsche Ihnen, dass Dubčeks Ziele verwirklicht werden. Unterstützt ihn die Mehrheit der Tschechoslowaken? Werden sie Moskau die Stirn bieten können? Wird ihre Freiheit nicht durch Russen eingeschränkt? Welche Interessen verfolgen die Russen? Könnte ich eine Kopie des Manifests 2000 Worte erhalten? Und wir haben in unserem Archiv sogar eine Antwort. Seit Ihrem letzten Schreiben haben die Entwicklungen einige Ihrer Fragen beantwortet. Die Gespräche in Tscherna und Bratislava endeten in einer Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses und der Freundschaft. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass uns keine französische Übersetzung des Manifests 2000 Worte vorliegt. Ich sehe allerdings kein Datum auf der Antwort, aber sie muss irgendwann Anfang August erfolgt sein und der Brief selbst stammt wahrscheinlich vom Juli 1968.
So der Leiter des Archivs, Tomáš Duška.
Gestern um 23 Uhr überschritten die Truppen der Sowjetunion, der Volksrepublik Polen, der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Ungarn und der Volksrepublik Bulgarien die Grenzen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Dies geschah ohne Wissen des Präsidenten der Republik.
Der Prager Frühling fand in der Nacht zum 21. August durch den Einmarsch der Truppen des Warschau-Paktes in die Tschechoslowakei sein Ende. Die Armee von kommunistischen Ländern war daran beteiligt, die nationale Volksarmee blieb jedoch an der Grenze zurück. Die anderen marschierten das Land ein und Radio Prag berichtete, wie erwartet, über die Ereignisse. Zumindest in den ersten Stunden nach der Besetzung der Tschechoslowakei sendete man weiterhin auch in Fremdsprachen, wodurch der Sender zu einer unverzichtbaren Informationsquelle über die Ereignisse wurde. Nicht nur für die Hörer, sondern auch für ausländische Medien.
This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting continuously.
Die Sendungen wurden vorwiegend live ausgestrahlt. Es wurden keine Aufnahmen angefertigt. Dennoch wurden Teile der Sendungen aufgezeichnet und in den Archiven ausländischer Rundfunksender oder von den Hörern selbst aufbewahrt. Richard Seemann, der damalige stellvertretende Chefredakteur von Radio Prag, erinnert sich an die Ereignisse von 1968. Er wurde nach dem Einmarsch entlassen, musste als Heizer arbeiten. Nach der Wende war er kommissarischer Generaldirektor des tschechoslowakischen Rundfunks und anschließend Direktor der Auslandssendungen.
Ich war für die Berichterstattung bei den Auslandssendungen verantwortlich. Ich erinnere mich daran, dass der erste Nachrichtenbeitrag damals von einem jungen Redakteur, Karel Wix, erstellt wurde. Wir strahlten den Beitrag umgehend ins Ausland aus. Ich kam erst um 5 Uhr morgens und blieb bis ganz zum Schluss, bis man uns hinauswarf. Weil wir aber nicht gedacht hatten, dass sie uns hinauswerfen würden, hatten wir verschiedene Konserven und Alkohol auf Vorrat eingekauft. Dann beschlagnahmten sie alles, was wir hatten, und schmissen uns hinaus. Dabei kam es zu einigen interessanten Szenen. Eine spielte sich ab, als Karel Hrabal, der damalige Leiter der Auslandssendung, uns junge Redakteure zu sich bat. Er sagte, wir sollten keine Angst haben. Es handle sich nur um Platzpatronen und man würde sicher nicht mit scharfer Munition auf uns schießen. Doch genau in diesem Moment ertönte eine Salve aus einer Maschinenpistole. Sie schlug direkt in der Decke seines Zimmers ein, einem großen Eckzimmer, und überall wirbelte Staub auf. Wir warfen uns alle auf den Boden und krochen hinaus.
So erinnerten sich Karel Wix und Richard Seemann.
Ich kam erst um 2:30 am Nachmittag an. Früher hatte ich es nicht geschafft. Vor dem Rundfunkgebäude stand ein Bus. Ich sah mit 18 Jahren zum ersten Mal einen Toten. Er lag in der Eingangshalle. Eigentlich hätte ich schon früher bei der Arbeit sein sollen. Also ging ich hin, um mich zu entschuldigen. Mein Chef sagte mir, von nun an nur noch Russisch. Das überraschte mich und bis heute weiß ich nicht, ob er es als Scherz gemeint hat oder es ernst war. Wir standen einfach nur da und starrten uns an. Ich blieb bis 7 Uhr abends dort. Dann sagten sie uns, wer hier übernachten will, kann bleiben. Andernfalls schließen wir das Gebäude ab und alle anderen gehen nach Hause.
So erlebte Jana Hoschinkova den 21. August 1968. Sie hatte kurz vorher begonnen, als Tontechnikerin bei den Auslandssendungen zu arbeiten.
Radio Praha, Československo.
Nach der Besetzung des Gebäudes des tschechoslowakischen Rundfunks musste eine alternative Lösung gefunden werden. Italienische Kommunisten halfen damals in Auslandssendungen. Sie strahlen bereits seit einigen Jahren eigene Sendungen nach Italien aus, und zwar in Zusammenarbeit mit Radio Prag. Da sie sich geheim in Prag aufhielten und aus der Stadt sendeten, befanden sich ihre Redaktionsräume und Studios nicht im Hauptgebäude des Tschechoslowakischen Rundfunks in der Straße Vinohradská, sondern in einer Villa im Stadtteil Nuzle. Von dort aus wurde die Ausstrahlung fürs Ausland fortgesetzt.
Als die Tschechoslowakei von den Truppen des Warschauer Paktes besetzt wurde und auch das Rundfunkgebäude, riefen italienische Journalisten die tschechischen Kollegen an, die bereits ahnten, was vor sich ging. Die Italiener übergaben ihnen die Schlüssel der Redaktionsräume und sagten: Leute, hier sind die Mikrofone.
So schildert das der Forscher Ulrico Bovo. Aus der Villa in Nuzle strahlten Mitarbeiter der Auslandssendungen 10-minütige Sendungen in Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch und Spanisch aus. Diese wurden an ein weltweites Publikum übertragen.
1969, als es noch möglich war zu reisen, war ich dann Gast bei einem westdeutschen Radiosender. Man sagte mir dort, man habe sich das angehört und interessant gefunden und erfahren, was hier vor sich ging. Ich erinnere mich, es war in der Straße na Květnici in Nuzle, dass ein Panzer auftauchte. Er fuhr die Straße entlang. Ich weiß nicht warum, es handelt sich ja um ein Villenviertel. Wir schreckten alle auf, denn es gab einen Fluchtplan, um über die Gärten irgendwo hinzugelangen. Wir versuchten, durch ein Loch im Zaun zu kriechen, um zu entkommen. Neff war vor mir, aber er schaffte es nicht, durch die Lücke im Zaun zu schlüpfen. Da gab auch ich auf. Doch der Panzer war inzwischen schon wieder weggefahren.
So erinnerte sich Karel Wicks, damaliger Redakteur der Auslandssendungen, Jahre später an dieselbe Situation. Die Geschichte wiederholte sich. Genau wie 30 Jahre zuvor, als Radio Prag die Verleumdungen deutscher Nationalsozialisten widerlegte, reagierte der Auslandsdienst auf Desinformationen, die von sowjetischen Besatzungstruppen verbreitet wurden. Am 9. September, also zwei Wochen später, verließen sowjetische Soldaten das Gebäude des tschechoslowakischen Rundfunks. Die Redakteure konnten in ihre Büros zurückkehren und die Sender konnten wieder Programme ausstrahlen, einschließlich Radio Prag.
Wir kehrten dann in den Rundfunk zurück, nachdem die Russen ihn verlassen hatten. Zunächst musste alles desinfiziert werden, da sich die Räumlichkeiten in einem erbärmlichen Zustand befanden. Sie hatten alles geplündert, was sie konnten, und die sanitären Verhältnisse waren katastrophal. Der reguläre Betrieb wurde wieder aufgenommen. Allerdings muss man sagen, dass die Technik damals nicht so kompliziert war wie heute. Speisen und Getränke waren verschwunden. Mein Kollege Josef Zinzibus, ein Frankreich-Experte, erzählte mir eine Geschichte. Er hatte in seinem Büro eine Art Dauerausstellung von Stalins, Lenins und Marx Fotos und Parolen. Und die Russen hielten dies für eine rote Ecke und betraten den Raum nicht.
Die Redaktionen erwachten wieder zum Leben, aber nichts war mehr so wie vor dem 21. August. Die Verhältnisse in der Gesellschaft sowie in den Medien verschärften sich. Die Ära der sogenannten Normalisierung begann. Dies bedeutete die Rückkehr der Zensur und die erneute Unterordnung unter die kommunistische Macht.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil.
In der Bemühung, die Gesellschaft aus der Letargie wachzurütteln, hat sich am 16. Januar 1969 der Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz selbst angezündet.
Praha, 24. ledna.
Sein Begräbnis war eine der letzten Demonstrationen gegen die sich in der Gesellschaft ausbreitende Apathie.
Janu Palachovi.
Musik.
No, já si ještě pamatuju, že jsem vlastně reportovala.
Ich erinnere mich daran, dass ich über Jan Palachs Begräbnis berichtete. Es hat mich tief bewegt, als ich Palach selbst in den Brand setzte. Für mich als jungen Menschen sowie für andere junge Menschen war es schrecklich. Wir waren zutiefst erschüttert. Das Radio verstummte und den ganzen Tag über lief nichts als Trauermusik. Es gab keine regulären Sendungen.
So erinnerte sich Pavla Džazajrijová. Der Prager Frühling endete endgültig. Auch bei Radio Prag begannen Säuberungen. Wer sich während der Zeit des politischen Wandels engagiert hatte, musste gehen. Wer die Präsenz sowjetischer Truppen ablehnte, musste ebenfalls gehen. Als die neue Führung der Kommunistischen Partei des Staates und des Tschechoslowakischen Rundfunks selbst mit der Ära des Prager Frühlings abrechnete, wurde die Auslandsabteilung als eine der Hauptbrutstätten der Konterrevolution ausgemacht. Paradoxerweise verhalf dazu auch die Analyse von Briefen, die während des politischen Tauwetters an Radio Prag gerichtet waren. Dazu der Archivar des Tschechischen Rundfunks Tomáš Dufka.
Die Analyse ist unglaublich detailliert. Das ist auch der Grund, warum die Briefe erhalten sind. Sie wurden sortiert und nummeriert und Auszüge aus den Briefen wurden übersetzt. Die Anweisung war eindeutig, die Auslandssendungen zu säubern. Auf der Grundlage der Briefe kristallisierte sich heraus, welche Mitarbeiter entlassen werden sollten. Selbst ausländische Staatsangehörige wurden nach 1968 gezwungen, in ihre Heimatländer zurückzukehren.
Dann kamen die Fragebögen, genauer gesagt solche, in denen wir dem Einmarsch der befreundeten Armeen zustimmen mussten. Ich unterschrieb nicht. Man wollte, dass wir bestimmten Organisationen beitreten. Das waren der Jugendverband oder der Frauenbund. Ich war jung und aufmüpfig. Ich empfand die ganze Sache als so unglaublich beschämend, so dass ich den Beitritt verweigerte. Ich muss sagen, ich war aufrichtig froh, dass sie mich entließen. Es lag nicht an mir, von selbst zu gehen. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich habe den Job zu sehr geliebt. Bis heute bin ich diesen Genossen dankbar dafür, dass sie mich entlassen und mir erspart haben, mich dort innerlich zu verbiegen.
So erinnert sich Pavla Džazajrijová, die in den französischen Sendungen von Radio Prag arbeitete. Richard Seemann und Karel Vix ergänzen.
Ich wurde aus dem Rundfunk buchstäblich hinaus begleitet. Das war Anfang 1970, vielleicht am 1. Februar, das weiß ich nicht mehr genau. Ich bin 1970 gegangen. Fast alle anderen waren schon vor mir weg. Es gab den Trend, uns alle durch eine neue Generation zu ersetzen. Unter dem Motto, was sie alles nicht schaffen, wird mit der Musik aufgefüllt.
Udělat, tak se dá prostě hudba.
Přišli hodně nových lidí, já nevím, tak 15 určitě.
Gleich 1969 kamen viele neue Leute hinzu. Wir nannten sie Lenins neue Jugend. Sie hatten gerade Abitur gemacht und direkt hohe Funktionen übernommen. Was die Sprachen betrifft, war es unterschiedlich. Mancher konnte sie, das waren Leute, die aus Mischehen stammten. Ein anderer beherrschte keine Sprache, behauptete aber kühn, er werde sie in 6 Wochen lernen. Man nahm ihn beim Wort und er landete meist auf dem Chefposten. Dieser Chef musste nämlich die Sprachen nicht beherrschen, weil er selbst nicht auf Sendung ging. Er unterschrieb nur, er stimmte dem zu, was gesendet werden sollte.
So erinnert sich Jana Hořínková, ehemalige Tontechnikerin und später Regisseurin von Radio Prag. Fast alle erfahrenen Redakteure, die oft jahrelang bei Radio Prag arbeiteten, mussten gehen. Auch die italienischen Sendungen wurden beendet. das aber nicht nur, weil sich die italienischen Kollegen mit den tschechischen Rundfunkkollegen solidarisiert hatten, sondern auch aus dem Grund, dass die ganze kommunistische Partei Italiens den Einmarsch verurteilt hatte.
Die schwierigste Bewährungsprobe für jeden Bürger unseres Landes und insbesondere für Amtsträger war die Krisenzeit der Jahre 1968-69. Die überwiegende Mehrheit bestand diese Prüfung, doch es gab auch viele, die scheiterten. Ein sehr wichtiges Merkmal der Moral eines sozialistischen Menschen ist, wie Lenin wiederholt dargelegt hat, die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit gegenüber der Arbeiterklasse, der Partei und dem Volk. Wir betonen dies, weil während des sogenannten Erneuerungsprozesses alle grundlegenden Werte und Prinzipien der kommunistischen Moral mit Füßen getreten wurden.
A principy komunistické morálky pošlapány.
So erläuterte der Kommentator Karel Šimon den Tschechoslowaken im Ausland, was sich während des sogenannten Prager Frühlings in der Gesellschaft und in Medien eigentlich abgespielt hatte. Es war das Jahr 1979 und in den Auslandssendungen wurde erneut streng zensiert. Der Sender war wieder zu einem treuen Diener der kommunistischen Partei und der von ihr gestellten Regierung geworden. Radio Prag sollte weitere 10 Jahre auf seinen Frühling warten müssen.
Das war die 3. Folge unserer Serie Prag sendet in die Welt 90 Jahre im Äther. Alle bisherigen Folgen können Sie auf deutsch.radio.cz nachhören und in einer Woche gibt es dann auch den 4. Teil mit der Überschrift Auf Propagandamission. Mein Name ist Daniela Honigmann und ich wünsche Ihnen nun noch ein schönes Wochenende. Na slyšenou.